Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Auf vier Bündnerinnen und Bündner kommt eine Rentnerin oder ein Rentner. Lebend im Kanton Graubünden, also zu viele alte Leute. Und was könnte das für Folgen für die Gemeinde haben? Wir sind dem nachgegangen. Und bis Ende 2023 hätten eigentlich alle Bahnhöfe und Bushaltestellen in der Schweiz müssen behindertengerecht umgebaut sein. Auch eineinhalb Jahre nachdem die Frist abgelaufen ist, sind Bahnhöfe in Graubünden noch nicht alle barrierefrei. Wir klären die Gründe dafür. Das zwei von den Themen heute mit mir, Triasmin Schneider. Schön, hören Sie dazu. Die Schweiz wird älter und Graubünden noch ein bisschen mehr. Laut einem SRF-Bericht kommt auf vier Einwohnerinnen und Einwohner schon fast eine Rentnerin oder ein Rentner. Was das für den Kanton heisst und ob das auch eine Chance sein kann, das weiss der Thies Fritschi.
Immer mehr Gemeinden in Graubünden haben ein Problem, das nicht laut daherkommt, aber langfristig viel verändert. Die Überalterung. Wenn man die verschiedenen Gemeinden miteinander vergleicht, gibt es da grosse Unterschiede. Zum Beispiel in Vilsberg. Da ist rund ein Viertel der Bevölkerung im Rentenalter. Was ein tiefer Wert ist im Kanton. Wir haben die Leute gerade mal vor Ort gefragt, wie sie überhaupt auf Vilsberg gekommen sind.
Wir haben das zuhause vor etwa 12 Jahren ausgesucht. Wir sind vom Unterland geflüchtet.
Wir hatten die Möglichkeit, das Elternhaus von meiner Frau zu übernehmen. Wir waren früher in Malanz und die Kinder waren noch klein, noch nicht in der Schule. Da haben wir gedacht, jetzt zügeln wir gerade. Dann können sie von Anfang an in Vilsberg in die Schule.
Ich bin hier geboren und nach der Schule hat es mich über die Brücke gezogen, Richtung Wallis. Und dann habe ich gemerkt, dass die Walliser eben doch ein bisschen so Scheuklappen haben, mehr Bündner offener sind. Ja, und mich hat es einfach wieder zurückgezogen.
Ich wollte gar nicht her, weil mir da der Berg so ein bisschen unkürisch war. Aber es sind dann noch Wohnungen frei und weil wir nichts anderes gefunden haben.
Aufgewachsene und Zugezogene. Auch wenn man vielleicht nicht gerade dorthin wollte, die dort sind, schwärmen vom Örtli.
Das Familiäre, das Kollegiale, man kennt einander, man schwätzt miteinander. Also man läuft nicht einfach weiter, sondern wirklich man schwätzt. Das ist so das Schöne in dem Dorf.
Also wir haben eigentlich im Prinzip hier alles, was wir brauchen. Wir sind sehr nahe bei Chur. Ich habe meinen Arbeitgeber zu Chur. Ich kann mit dem Velo arbeiten.
Wir haben das Paradies eigentlich vor der Nase, um zu wandern, zum Ausflug zu machen.
Alles, was du brauchst auf der Welt, ist in Vilsberg. Es gibt aber Gemeinden, wo es ganz anders aussieht mit der Überalterung. Wenn auf 100 Leute im Erwerbsalter 90 Rentner kommen, wird es eng für Schulen und Pflege und das künftige Zusammenleben. Das ist zum Beispiel in der Gemeinde Urmain am Heinzerberg der Fall. Diese Zahlen müssen wir aber im Verhältnis sehen, sagt Lucius Stricker, Leiter von Daten und Statistik im Bündneramt für Wirtschaft und Tourismus.
Da reden wir von kleinen Gemeinden und dort muss man dann auch sehen, es sind relativ wenige Personen, die so einen Quotienten in eine Richtung treiben können. Was natürlich so ein bisschen vielleicht grundlegender gesagt ist, wir haben schon in Bündner Rheintal eher eine tiefe Alterung. Da sind sehr viele Familien, sind auch sehr viele Erwerbstätige da. Die Leute, die aus dem Ausland zuziehen, gehen grundsätzlich in die Regionen, weil halt einfach die Arbeitsplätze dort vorhanden sind. Und in den peripheren Regionen, wo dann auch kleinere Dörfer sein können, das Kalankatal ist exemplarisch dafür.
Dass Gemeinden mit vielen Rentnerinnen und Rentnern irgendwann mal aussterben, glaubt der Lucius Stricker nicht.
Also die Gemeinde wird es wahrscheinlich weitergeben. Die Frage ist, ob das Angebot dort noch auf die gleiche Art von Bevölkerungsstruktur ausgerichtet ist, wie wir das heute kennen. Also hat es überhaupt noch Schule? Das sind dann so Themen, die sich natürlich stellen tun. Aber dass Leute dort leben werden in irgendeiner Form, ob als Einwohner oder als Teilzeit-Zweitheimische oder Teleworker, da wird es sicher noch eine Zukunft geben.
Gemäss der Bevölkerungsprognose wird Graubünden ab dem Jahr 2033 auf eine Person, die pensioniert ist, noch zwei Leute haben, die im Erwerbsalter sind. Wie man mit dem umgeht, mit den nötigen Massnahmen, ist Sache der Politik. Für den Statistiker ist die Überalterung aber nicht per se einfach schlecht. Es gäbe auch Chancen.
Man sieht natürlich auch ältere Leute, die zuziehen in Graubünden. Wir haben ja den höchsten Anteil von Leuten, die aus anderen Kantonen zuziehen, sind rund im Pensionsalter. Die bringen auch wieder Leben im Bergdorf. Sie gehen im Dorfladen einkaufen. Und meistens sind sie natürlich auch finanziell relativ gut gestellt. Sie haben das Ersparte von ihrem Berufsleben, das sie mitnehmen. Also es ist natürlich durchaus auch ein wirtschaftlicher Faktor, der nicht nur negativ ist.
Die Überalterung ist Realität, aber kein Untergang. Mit guter Planung, attraktivem Wohnraum und Platz für Familien kann ein Wandel gelingen. Oder man tickt so wie die junge Vilsbergerin.
So schnell zieht mich da etwas nicht gerade weg.
In mehreren Bündner Gemeinden sind schon über 30% der Leute im Pensionsalter. Darum werden die Erwartungen an die Politik immer höher, zum Beispiel in der Pflege, der Mobilität und beim Wohnraum. Seit dem Jahr 2004 war klar, dass alle Bahnhöfe der Schweiz bis 2023 barrierefrei umgebaut hätten müssen sein. Neue Zahlen vom Bund zeigen, einmal mehr, eineinhalb Jahre nachdem die Frist abgelaufen ist, gibt es noch immer überall Nachholbedarf. Auch bei der Rätischen Bahn, es berichtet Florian Mani.
20 Jahre haben die Schweizer Bahnunternehmen Zeit gehabt, um ihre Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten, damit auch wirklich jede und jeder ohne irgendeine Hilfe frei reisen kann. 17 Bahnhöfe stehen bei Rätischen Bahn auf der Pendenzenliste. Es handelt sich laut dem Bündner Bahnunternehmen dabei vor allem um Bahnhöfe, die verhältnismäßig weniger genutzt werden. Grössere Bahnhöfe wie St. Moritz, Davos und Arosa sind zuerst angepasst worden. Bei anderen müssen immer abgewogen werden, wie der Umbau am kostengünstigsten und effizientesten gemacht werden könne. Das sagt Ralf Rechsteiner, Leiter Projektentwicklung bei RHB.
Für uns ist auch wichtig, natürlich, dass wir die Bahnhöfe jeweils so umbauen, dass es auch langfristig einen Nutzen gibt. Also, dass wir nicht jetzt etwas machen und dann nachher, 2 oder 5 Jahre später, sehen wir, ja, der Bahnhof hat ja noch zu kurze Gleise, weil wir ja auch vielfach mit längeren Zügen zum Beispiel fahren. Dann müssen wir wieder alles abreißen, wieder neu bauen. Da wären alles verlorene Investitionen.
Das andere Thema sei es, zum Entscheiden, wo investiert werden soll.
Wir haben das Bedürfnis mal zum einen, dass wir das Angebot können, für alle Leute auch bereitstellen können. Und dann vor allem auch den Substanz erhalten. Wir müssen auch dort Geld investieren. Wir sind weiterhin eigentlich hinten drin im ganzen Substanzerhalt. Wir müssen Tunnelerneuerung machen, wir müssen Brücken erneuern. Und auch dort wirklich investieren, es nützt noch nichts, wenn dann gar nichts mehr fährt. Und darum müssen wir halt über das Ganze aus Prioritäten setzen.
20 Jahre lang hätte die RHB Zeit gehabt, um die Bahnhöfe für alle zugänglich zu machen. Noch bis in 10 Jahren soll laufend umgebaut werden. Aber sogar wenn die geplanten Projekte abgeschlossen sind, wird es Bahnhöfe geben, wo Leute im Rollstuhl nicht allein in einen Zug ein- und aussteigen können. Ein Umbau sei bei so Bahnhöfen unverhältnismäßig.
Dort wird einfach berechnet, wie viele Personen aufkommen zum Beispiel hat man. Ist es ein Bahnhof, der direkte Anschlussmöglichkeiten hat? Und auf der anderen Seite schaut man, was sind denn die Investitionen in so einem Bahnhof, damit er behindertengerecht umgesetzt werden kann. Aus diesen Berechnungen heraus gibt es sich dann einfach, ist ein Bahnhof verhältnismäßig oder gibt es dann eben die Ersatzmassnahmen, die man dann entsprechend müsste umsetzen.
So unverhältnismäßige Bahnhöfe gibt es zum Beispiel auf der Bernina-Linie. Zwischen Pontresina und Tirano werden Stationen Bernina-Ospizio oder Alpgrüm nicht umgebaut. Die Strecke ist laut Ralf Rechsteiner zu kurvig und bei einem höheren Perron sei es möglich, dass der Zug ins Perron reintutscht. Dort gäbe es Ersatzmassnahmen wie ein Shuttle auf Voranmeldung.
In Graubünden gibt es also noch ein bisschen etwas zu tun. 17 Bahnhöfe muss die Rätische Bahn noch umbauen. Weniger Arbeit wartet im Kanton Glarus. Dort muss nur noch der Bahnhof Mühlehorn barrierefrei umgebaut werden. Wir kommen zu den Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Ruth Schminzi.
Im Oberengadin braucht es bis Ende Jahr noch einmal eine Abstimmung zum Spital. Grund ist die kürzlich gescheiterte Integration ins Kantonsspital Graubünden. Selina Rettich mit den Details.
Geplant wäre, dass das Spital Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden integriert wird. Doch die Stimmbevölkerung der meisten Oberengadiner Gemeinden hat sich dagegen ausgesprochen. Das, weil es noch zu viele offene Fragen gegeben hat. Jetzt braucht es aber nochmal eine Abstimmung, sonst geht das Spital Ende Jahr zu, weil es kein Geld mehr hat. Grund dafür sind die Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden, die dann auslaufen. Dass es das Spital Oberengadin auch nächstes Jahr noch im gleichen Rahmen gibt wie heute, müssen die erneuert werden. Und für das braucht es eine Abstimmung.
Trotzdem ist eine Integration vom Spital Oberengadin ins Kantonsspital Graubünden noch nicht vom Tisch. Die Verantwortlichen wollen die offenen Fragen, Bedenken und Anliegen der Bevölkerung aufnehmen und im Hinblick auf eine neue Vorlage klären. Der Kanton Glaris unterstützt eine der 17 Schweizer Schulen im Ausland, konkret die im italienischen Bergamo. In diesen Schulen gehen die Schweizer Lehrpersonen nach dem Schweizer Lehrplan Schule. Auch der Bund zahlt einen Beitrag. Letztes Jahr waren es rund 80 Millionen Franken. Der Betrag dürfte sich aber in Zukunft fast halbieren. Grund dafür ist das Sparprogramm vom Bund. Was das für ein Kanton Glaris und schlussendlich die Schule zu Bergamo heisst, ist noch unklar, erklärt die zuständige Glarner Regierungsrätin Marianne Lienhardt.
Mit jedem Sparauftrag, der so daherkommt, muss man sicher zuerst einfach einmal die Analyse machen und dann eine Auslegeordnung, was das bedeutet. Genau diese Verhandlungen und Gespräche sind jetzt am Laufen.
Die Schulleiterin von der Schweizer Schule zu Bergamo, Rita Sauter, fühlt sich trotz der geplanten Kürzungen genug unterstützt.
Grundsätzlich habe ich in der Diskussion mit dem Backhaus gespürt, dass da sehr, sehr das Wohlwollen der Schweizer Schule gegenüber ist und auch vom Kanton Glarus. Ich habe die Begegnungen sehr gewinnbringend und auch sehr unterstützend und wertschätzend empfunden.
Laut der Schulleiterin ist die grösste Herausforderung im Moment aber sowieso nicht das Geld, sondern dass sie genug Schulkinder haben. In einer Fischzucht zu Malanz haben unbekannte tausende Fische ermordet. Die Täter sind in der Nacht auf gestern in eine Baustelle beim Westportal vom Klaustunnel eingebrochen. Dort haben sie einen Elektrokasten aufgebrochen und alle Stromschalter abgestellt, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Durch das hat die Fischzucht zu Malanz kein Frischwasser mehr bekommen. 6 bis 8'000 junge Bachforellen sind darum gestorben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder etwas zu den Tätern weiss, soll sich beim Posten zu Langquart melden. St. Moritz hat eine neue Kampagne gestartet, um das Sommergeschäft anzukurbeln. Für das hat St. Moritz Tourismus die Marke «Saint Summer» beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum registriert. So sollen die Nachahmungen verhindert werden, heisst in einer Mitteilung. Ziel der neuen Kampagne ist, dass Tourismusgäste länger bleiben und sich St. Moritz so auch im Sommer als führende Luxusdestination positionieren können. Hintergrund der Kampagne ist der europäische Klimawandel und das Reiseverhalten, das sich durch den verändert hat.
In der Schweiz werden Schulkinder nach dem Schweizer Lehrplan unterrichtet. Genau das Gleiche gilt auch für die Schweizer Schulen im Ausland. Weltweit gibt es 17 von denen. Die Verantwortlichen von diesen Schulen sind die Woche zu Nevels im Glarnerland zusammengekommen. Das grosse Thema an der Konferenz, die künstliche Intelligenz. Sarina von Wiesenfloh berichtet.
Ein Text von Englisch auf Deutsch übersetzen. Das kann künstliche Intelligenz heutzutage ganz einfach erledigen. Es ist eine Hilfe, gerade für Lehrpersonen aber auch schwierig. Die Leiterin der Schweizer Schule im italienischen Bergamo, Rita Sauter, kann von dem ein Lied singen.
Ich weiss es einfach, dass Lehrpersonen auch zum Teil KI als Hilfsmittel nehmen für Unterrichtsvorbereitung, aber auch für Korrespondenz, um Ideen zu entwickeln. Bei den Schülern war es schon Thema, dass man gemerkt hat, dass gewisse Sachen mit KI gemacht worden sind, aber so, dass man gemerkt hat, sie wissen selber nicht so Bescheid. Da muss man hinschauen, was möchten wir überhaupt als Schule.
Das heisst, es stellt sich die Frage, sollen die Lehrpersonen künstliche Intelligenz an den Prüfungen zulassen, vielleicht Prüfungen darüber machen oder sogar als Schulfach lehren? Aufhalten können wir KI nicht, sagt Rita Sauter. Statt sich darum gegen sie wehren, müssen die Schulen mitziehen. Allerdings nicht bei allem.
Von den Lehrpersonen, da sind wir, glaube ich, die sogenannten Soft Skills und auch Beziehung und das Erlebnis zu hoch, dass ich mir vorstellen könnte, dass es da Einsparungen gibt. Ich würde es jetzt eher sehen als Unterstützung für die Lehrpersonen.
Die Schweizer Schule zu Bergamo wird vom Kanton Glarus unterstützt. Die zuständige Regierungsrätin Marianne Lienhardt vergleicht KI mit dem allgemeinen Internet.
Man braucht das, es geht nicht mehr anders. Und für mich sieht es so aus, man wird KI müssen nutzen, das kommt, das wird unser Leben verändern. Und so gesagt, sehe ich das durchaus als Chance.
Ein Allheilmittel ist künstliche Intelligenz aber nicht. Es braucht immer noch der Mensch, der sie steuert. KI kann durchaus eine Helferin im Alltag sein. Direktorin vom Bundesamt für Kultur, Karin Bachmann, ist aber skeptisch.
Ich bin schon eher besorgt als hocherfreut. Auch wenn ich ein grosses Potenzial sehe, auch für die Wirtschaft und andere Sektoren in der KI. Es gibt noch ganz viele Fragen, die wir klären müssen, damit KI auch der Kultur zudient und den Menschen dient.
Mit künstlicher Intelligenz kann man z.B. ganze Videos täuschend echt fälschen. Es müsse darum z.B. geklärt werden, wie man könnte die Leute vor so Fakes schützen.
Bis jetzt gibt es in der Schweiz noch kein Gesetz zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Der Bund schafft im Moment aber an einem. Was ist eigentlich das beliebteste Hobby in der Schweiz? Etwas, das sicher weit oben auf der Liste ist. Das Wandern gehört zur Schweiz wie Kühe und Schoggi. Eine Ausstellung in der Flümser Kulturstätte am Gelben Haus schaut sich die beliebte Freizeitaktivität genauer an. Selina Brittich berichtet.
Blaue Berge, grüne Täler.
Schon beim Reinlaufen wird klar, die Ausstellung will nicht einfach Wanderwege erklären, sondern die Geschichte vom Wanderer erlebbar machen. Im Eingangsbereich steht ein grosses Regal, das wie eine Mischung aus Sportgeschäft und Fundus wirkt. Dort hängen alte und neue Rucksäcke, Wanderschuhe, alte Karten und sogar verschiedenste Wasserflaschen. Der Eingangsbereich soll die Vorbereitung auf eine Wanderung thematisieren, wie Carmen Gasser-Derung sagt. Sie ist die künstlerische Co-Leiterin vom Gelben Haus Flims.
Da geht es um das Checken der Wetterprognose, die Vorbereitung und die Überlegung, was packe ich in den Rucksack, überhaupt die Bedingungen, die es braucht zum Wandern. Also wir schauen in die Vergangenheit, wie sind früher die Leute gewandert und aber auch, was ist aktuell die neueste Technik und die neuesten Materialien, die zur Verfügung stehen.
Nach dem Einstieg geht es weiter an Holzsteigen drauf in den ersten Stock. Und dort verändert sich alles. Nach einem Drehkreuz wird es lichtrot, der Raum ist nicht mehr so offen und hell, es wirkt fast theatralisch. In der Mitte 8 Laufbänder. Wer auf ein Laufband steht und anfängt zu laufen, startet automatisch ein Video. Plötzlich tauchen auf Bildschirm Menschen aus verschiedenen Zeiten auf, jeder mit eigenem Blick auf das Wandern.
Das klassische Wandern, die Bewegung in der Landschaft, ist ein Thema, das wir in der Ausstellung bringen. Aber es gibt auch Leute, die über das Wandern forschen, das Wandern nutzen als Methode zur Selbstfindung oder auch zur anderen Erkenntnis. Und das sind verschiedene Positionen, Situationen, die wir hier jetzt thematisieren.
Das rote Licht hat aber nicht nur einen dramatischen Effekt, sondern erfüllt laut Carmen Gasser-Derung mehrere Funktionen.
Es ist ein rotes Licht, das einerseits eben den Raum verfremdet, auch es ist, wir sind hier nicht in einem Fitnesszentrum, wir sind hier in einer Ausstellung, es soll so das Künstlerische auch betonen und nachts erwarten eigentlich die Leute im Dorf eine Überraschung, also wir haben das Wanderwegzeichen am Gelben Haus.
Nach dem Erlebnis geht es nochmal einen Stock drauf und man wird nach der eher düsteren Atmosphäre versplendet. Der letzte Raum im Dachstock ist ein starker Kontrast mit seinem hellen Licht und der weissen Wand. Es wirkt fast klinisch. In dem Raum wird die Zukunft vom Wandern thematisiert. Klimawandel, Permafrost, neue digitale Technologien und die Frage, wie man sich bewegt in einer Welt, die sich ständig verändert.
Es ist wirklich so die Erholung nach dem roten Raum, der unten war, wo man sich auch so aufgeladen hat mit Energie und Themen. Und da kommt man auf und soll da eigentlich sich erholen können, hersitzen können, auf dieser Picknickbank eine Pause machen und sich diesen Themen widmen können.
Begleitet wird die Ausstellung von den Gedanken vom Flimser Architekt Rudolf Olciatti. Er war kein Bergsteiger, sondern Spaziergänger. Einer, der genau angeschaut und kommentiert hat, was ihm begegnet ist. Häuser, Wege, Dörfer und Landschaften.
Es geht wirklich darum, wie nimmt man Landschaft wahr, wie nimmt man auch Zwischenräume wahr in den Siedlungsstrukturen, aber auch in den Bergen. Wie schaut man auch auf das Dorf? Also wenn man von oben runter schaut und auf Flims schaut, ist das eine andere Situation, als wenn man unten im Dorf ist. Und das ist eigentlich etwas, was wir wirklich den Leuten mitgeben möchten, dass sie beobachtend und eigentlich vielleicht auch aufnehmend, was sie effektiv sehen.
Laut der künstlerischen Co-Leiterin vom Gelben Haus Flims soll die Ausstellung bewirken, dass die Besuchenden merken, was es bedeutet, wenn man zu Fuß unterwegs ist und im eigenen Tempo wandert, gerade in der heutigen Gesellschaft und dieser schnellen Zeit.
Ausstellung Wandern, eine Ausstellung, die bewegt, ist aufgeteilt in eine Sommer- und eine Winterausstellung. Die Sommerausstellung geht bis Mitte Oktober, die Winterausstellung vom Dezember bis Ostern nächstes Jahr. Damit endet unsere Sendung von heute. Wir sind morgen wieder zurück mit der nächsten Folge. Und sonst könnt ihr auch alle Sendungen nachhören im Internet auf radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Studio war Jasmin Schneider. Habt weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.